Bevor es mit der neuen Ausgabe vom Leinwandliebe-Podcast losgeht, noch ein kleiner Werbehinweis. In den kommenden Tagen bringt der Verleih Meteor-Film gleich zwei starbesetzte Thriller erstmals nach Deutschland. Den Anfang macht Misdirection, Rache sitzt tief, von Willy's Wonderland-Regisseur Kevin Lewis. Darin gerät Olga Kurylenko als Gaunerin bei einem letzten großen Coup an einen von Frank Grillo gespielten Strafverteidiger, der den Spieß kurzerhand umdreht. Im zweiten Film, Blood Money, tödliches Erbe, versucht hingegen Severin-Star Ditchen Luckman als Geldeintreiberin unter Einsatz ihres Lebens 10 Millionen Dollar ausfindig zu machen, die bei einem dubiosen Immobiliengeschäft gestohlen wurden. Mit von der Partie die Hollywood-Legenden Harvey Keitel und Ron Perlman. Misdirection erscheint bereits am 20. Februar auf Blu-ray, DVD und als Stream. Blood Money kann ab dem 5. März gestreamt werden. Und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Ausgabe.
Hallo Filmstarts-Fans und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Ich bin Markus aus der Filmstarts-Redaktion und natürlich bin ich nicht alleine hier, wie sich das so gehört für unseren Podcast, und ich habe meinen lieben Pascal an meiner Seite. Hi.
Hallo Markus.
Na, was machst du denn hier?
Ich rede ein bisschen über einen Film.
Du wohnst eigentlich auch hier.
Ich wohne eigentlich auch hier.
Hier und im anderen Studio inzwischen, ja.
Genau, aber zumeist spreche ich über Filme.
Geil.
Wenn ich da bin.
Vielleicht auch mal mit mir heute.
Vielleicht auch mal mit dir, ja.
Wie lange ist denn unser letzter Podcast her? Gemeinsamer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich lange nicht mehr hier war. Ich glaub,
also unser letzter war 28 Years Later.
Stimmt, das ist an sich gar nicht so lange von der Veröffentlichung, aber den haben wir schon letztes Jahr aufgenommen.
Wir haben schon
deswegen ist das schon, ich hab absolut Entzug und werde mich heute bestimmt auch hier sehr komisch anstellen und sehr aufgeregt sein, weil du in meiner Nähe bist.
Ja, du bist ja jetzt auch eher YouTube-Star.
Ja, das kann man so sagen. Also, das hier ist jetzt auch auf YouTube natürlich.
Genau, aber du hast ja wirklich rausgepfeffert in letzter Zeit Solo-Videos.
Zwei hintereinander, ja.
Zwei hintereinander.
Tatsächlich.
Beide sehr erfolgreich, freuen wir uns.
Ja, aber noch nicht so erfolgreich wie dein 18K Housemate-Video. Deswegen, ja, also YouTube, guckt euch nicht nur diesen Talk an, sondern schaut auch alle anderen Videos gerne an. Ja, und wir wollen aber heute hier gemeinsam über einen Film reden. Und zwar über den sogenannten Cold Storage. Man sieht es ja wahrscheinlich schon im Titel. Es ist immer dieses Teasen, ne? Man ist so, verleitet einem immer so zum Teasen, aber es steht ja eigentlich schon im Titel. Der Film heißt Cold Storage. Es ist so, wir es hatten auch, glaube ich, viele Leute gefragt, als wir unsere Vorschau hatten für die Highlights des Jahres. Oh, da starten ja so viele auch manchmal in der gleichen Woche und so, macht ja auch mal zwei Filme. Aktuell ist es ja tatsächlich dank dieses Videokritikenformats bei YouTube so, dass wir das öfter jetzt machen können. In der Woche jetzt ist, welche Woche ist noch? Haben wir noch eine andere?
Ja, wir haben Crime 101.
Gleiche Woche.
Genau. Die kommt, wenn ihr das hier hört, ist sie schon auf YouTube. Genau, und ich finde, das ist ein Riesenvorteil gerade, dass wir sowohl die Podcast-Sparte füttern, die ja zurzeit auch auf YouTube zu sehen ist, indem wir da vielleicht den etwas kleineren Film, aber auch nicht unbedingt,
ja, genau,
besprechen und dann in einer Videokritik noch über einen anderen Film vorsprechen, ja, oder vorstellen, den wir euch besonders ans Herz legen wollen. Das ist, wie gesagt, in dieser Woche Crime 101, kann ich euch sehr empfehlen, kann ich euch auch sehr die Filmstartskritik empfehlen. Ich weiß noch nicht genau, wer sie geschrieben
hat. Ich habe da so einen Verdacht. Vielleicht jemand in diesem Raum.
Ja, irgendwer.
Vielleicht hat jemand in diesem Raum die Kritik zu Crime 101 geschrieben und der andere in diesem Raum hat vielleicht die Kritik zu Cold Storage geschrieben.
Oh.
Wow,
das passt doch wieder.
Best of all worlds. Ja, aber deswegen einfach mal kurz zu Cold Storage, falls jemand nicht weiß, was es ist. Ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt nicht so mitgekriegt, wie jetzt so, ob der irgendwie Hype hat und so.
Können wir auch noch drüber reden.
Der Trailer kam, glaube ich, ganz gut an. Ich meine, du hast halt hier in der Hauptrolle einen großen Stranger Things Star, kurz nachdem Stranger Things zu Ende gegangen ist. Also es hat schon irgendwie ein bisschen Buzz und Liam Neeson dabei. Aber erstmal, worum geht's denn? Also Cold Storage ist eine Sci-Fi-Horror-Komödie, würde ich so nennen.
Crazy
schon mal. Und naja, wir steigen damit ein, ganz ominös, ich glaube, das ist sogar eine Texttafel am Anfang, ne? Dass wir so eine Raumstation sehen und erfahren, oh, da ist irgendwas abgestürzt, da gab es irgendwelche Experimente. Ich glaube, es war sogar ein echtes, glaube ich, Anleihen an ein echtes Experiment, was es wirklich gab, und eine echte Raumstation, echte Versuche. Und dann heißt es, ja, die ist irgendwie abgestürzt und Teile davon sind irgendwo verschollen. Und dann geht's in die 70er, ins australische Outback. Und wir kriegen irgendwie mit, da ist in so einer Mini-Siedlung irgendwas Schlimmes passiert. Also es ist kaum noch jemand übrig. Und dann kommen so eine Mikrobiologin und so Bioterrorismus-Experten. unter anderem Liam Neeson mit dabei. Mhm. Und die untersuchen alles, können aber tatsächlich keine Leute mehr retten. Also sind alle irgendwie schon tot und die finden dann raus, die wurden irgendwie von so einem mutierten Pilz befallen. Also die haben wohl, die Astronauten damals beim Experiment haben einen Pilz mit nach oben genommen, um irgendwas zu testen, und da ist wohl irgendwie ein Alien-Organismus oder so reingekommen, hat sich damit verbunden und dann ist es irgendwie mutiert. Und das befällt jetzt die Menschen, übernimmt die so ein bisschen, steuert die, kann die übernehmen, nicht nur Menschen, sondern auch Tiere tatsächlich, wie wir dann später erfahren. Und das müssen die jetzt hier auch sehr schlimm am eigenen Leib erfahren, ohne jetzt dazu sehr ins Detail zu gehen. Aber es gelingt dann tatsächlich in diesem Prolog, dass sie diese Substanz oder was das auch immer ist, irgendwie sicherstellen, in die USA bringen und in so einer Basis, Militärbasis verwahren, tief unten in einem Labor. Ja, und viele, außer die Figur von Liam Neeson, vergessen das offenbar so über die Jahre, denn die wird irgendwann stillgelegt, diese Basis, und dann wird so eine Self-Storage-Unit da errichtet, also wie man das auch bei uns kennt, also so ein Lagerhaus, was sich Leute, wo sich Leute Lagerräume für ihre ganzen
Garagen,
ne? Genau. Quasi so Garagenräume. Und da arbeitet die Figur von Joe Keery, Travis, schon etwas länger, ist jetzt nicht so richtig happy, aber er hat jetzt nicht so eine richtig andere Wahl, hat aber einen ziemlichen Arschloch-Chef da. Muss mit dem irgendwie klarkommen, aber macht das relativ souverän und hat jetzt eine neue Kollegin, gespielt von Georgina Campbell, die man aus Barbarian kennt zum Beispiel. Und die haben da so die Nachtschicht und auf einmal geht irgendwie ein Alarm los und die wundern sich, was zum Geier ist da los, wo kommt das her? Und forschen dann immer weiter nach und gelangen so immer tiefer in diese Forschungsbasis oder in diese ehemalige Forschungs- oder Militärbasis rein, was jetzt diese Lagerräume, wie gesagt, sind, und finden dann halt raus, irgendwie will das wieder nach draußen, was hier mal irgendwann gelagert und mehr oder weniger vergessen wurde. Und dann ist die Kacke am Dampfen.
Da ist die Scheiße am Brennen, du.
Also es ist tatsächlich so, um nochmal auf diesen Pilz einzugehen, der verbindet sich halt irgendwie mit Organismen und verbreitet sich super schnell. Also wenn der einmal draußen ist, shitty. Und dann ist, ich glaube, der Plan von dem ist, dass sie quasi an einen besonders hohen Punkt gehen oder so und dann im Grunde auch oft Selbstmord begehen, das sieht man schon im Prolog, oder zerplatzen oder was, zerplatzen wie eine zu viel gekochte Bockwurst. und dann spritzt es halt überall hin, alle strecken sich an, wenn man damit in Berührung kommt. So verteilt sich das halt. Und jetzt müssen die beiden Normales irgendwie improvisieren und damit klarkommen und offenbar diese Bedrohung irgendwie eindämmen.
Ja. Ja, sehr gut zusammengefasst.
Ja, wir haben ein bisschen gestrauchelt, weil es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass wir den gesehen haben.
Ey, wann haben wir den gesehen? War das im Dezember noch?
Nee, ich glaube, es war schon Januar.
Aber dann war es die erste Januarwoche.
Ja, es kann sein. Das war auch so Schlag auf Schlag, da war ich irgendwie drei Pressevorführungen hintereinander und so. Da verschwimmt gerne mal einiges. Und das ist vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich schon mal für den Film. Also,
und ja. Auch für diesen Podcast.
Auch für diesen Podcast, das wird also, sowieso, also, wer unsere Podcasts kennt, wir quatschen und meandern sowieso immer gerne ein bisschen rum.
Genau,
aber
keine Ahnung, wohin das heute noch gehen wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt hört, schon eine Weile her, dass wir den Film gesehen haben. Und ich versuche mir so ein paar Sachen noch ins Gedächtnis zu rufen. Aber es ist recht schwer, weil der Film recht beliebig ist.
Ja, das ist so quasi schon jetzt dein erstes Vorfazit.
Punkt.
Ja. Naja, zumal es ist auch wirklich so, wir haben ja gerade, wenn so viel Zeit vergeht, oft versuchen wir ja unbefleckt an diese Podcasts ranzugehen, aber wenn so viel Zeit vergeht, dann tauschen wir uns doch mal ein bisschen aus. Ich glaube, so grundsätzlich sehen wir viele Sachen ähnlich, aber wie wir das dann werten und wie wir dann den Film trotzdem empfunden haben, es geht dann doch ein bisschen auseinander. Ja, beliebig trifft es ganz gut, also man merkt es auch schon so ein bisschen an dieser, also es fängt schon mit dieser Pilzgeschichte an, ne? Also das ist ja so ein bisschen... Das kennt man ja so ein bisschen aus Last of Us. Last of Us hat das ja, ich will mal behaupten, als erster gemacht. Also dieses Zombie-Ding so variieren, dass es keine Zombies per se sind, sondern so ein Pilzbefall. Sogar inspiriert von einem echten Pilz, den es im Tierreich gibt oder im Tier- und Pilz- und Pflanzenreich. Und das dann weitergedreht haben, sagen, oh, die übernehmen irgendwie das Hirn und steuern die dann, das sind dann Zombies. Das ist hier auch so. Es ist sonst keine Last of Us-Kopie. Also Last of Us ist ja, weiß nicht, so ein niederschmetternder Blick in die Zukunft. Hier geht's ja primär schon in den Spaß. Aber trotzdem ist es so ein bisschen sinnbildlich, finde ich. Also es nimmt sich irgendwie Versatzstücke aus verschiedensten Sachen und packt die irgendwie zusammen, ohne da wirklich, also oftmals ohne es irgendwie besser zu machen oder auch nur gleich gut. Und ohne so eine eigene Identität zu finden und ohne eigene Highlights zu finden. Und das macht es auch so für uns jetzt so schwierig, den noch in, ja, also ich hatte es auch in meiner Kritik dann geschrieben, also er bleibt nicht lange hängen, egal wie man es findet und was für eine Zeit man jetzt im Kino hatte, denn ich hatte tatsächlich trotzdem Spaß. Mhm. Aber er bleibt auch nicht lange hängen. Also ich glaube, der Podcast wird mir jetzt noch ein bisschen helfen, aber eine Woche noch im Podcast wird er, glaube ich, weg sein.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da so helfen kann, aber es ist so ein, wie nennt man das denn, so ein Horror-Mashup irgendwie aus berühmten Versatzstücken des Sci-Fi- und Horror-Kinos. Ich meine, man kann das ja auch irgendwie auch so ein bisschen auf die Besetzung schon übertragen. Man hat ja dann irgendwie mit dem Stranger Things-Darsteller, der Joe Keery heißt. Genau, das ist ja quasi auch gerade ein Versatzstück aus einer populär oder popkulturell sehr wichtigen und großen Serie. Dann hat man irgendwie Liam Neeson, der Liam Neeson ist. Mhm. Und,
oder auch wieder nicht, aber da kommen wir vielleicht gleich
genau, und da müssen wir noch mal ein bisschen drüber reden. Und dann hat man natürlich auch die Georgina
Campbell.
Wobei ich gar nicht weiß, ob die jetzt irgendwie wirklich schon so Star-Appeal hat. Oder
ich meine, in USA war bei Baron, glaube ich, noch ein größeres Ding.
Und bei Baron war auch geil und sie war auch super in dem Film. Mhm. Genau, es wirkt dann auch schon so ein bisschen. Also auf mich wirkt es irgendwie wie so eine Comedy, leicht trashige Abwandlung von den Last of Us Pilz-Ding, verbunden mit Stranger Things Hype, und dann hat man irgendwie noch so eine ikonischen Hollywood-Veteran mit Liam Neeson dabei.
Es ist ja auch bewusst irgendwie auch so eine Hommage an so 80er Jahre Fansblätter oder vielleicht auch nicht nur Fansblätter, sondern an dieses Creature-Kino irgendwie so. Ja. Ja, deswegen passt auch zu dem Stranger Things Ding wieder so ein bisschen.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich war auch erstaunt, im Prolog ist es tatsächlich auch erstmal so, der ist ja relativ ernst. Ne? Also was da passiert, erstmal ziemlich lang, fand ich, was da passiert. Es ist jetzt nicht nur so 2 Minuten und wir wissen jetzt, was los ist, sondern Liam Neeson hat da schon irgendwie einen Job und eine Mission. Mhm. Da passiert schon ein bisschen was und ich fand das dann schon recht düster und ernst. Da ist, glaube ich, gar nicht aufgebrochen irgendwie mit Humor, wenn ich so, außer dass es halt generell so die Prämisse an sich ein bisschen abgefahren ist. Nee, ich glaube schon. Und dann kommt nämlich der Moment, so eine Sequenz, wo man sieht, wie es in den USA transportiert wird, und dann läuft hier I Get Around von den Beach Boys dazu. Und da merkst du,
hier wird's kultig.
Wir sind doch ein bisschen augenzwinkern unterwegs.
Hier wird's kultig.
Und da dachte ich erstmal so, okay. Aber im Endeffekt muss ich sagen, für mich hat der Mix dann doch ganz gut funktioniert. Also zwischen dem, wir machen hier Horror, Splatter, Ekelzeug und wir sind ein bisschen lustig. Ob jetzt die Gags immer zünden, ist die andere Frage. Waren schon ein paar gute dabei. Aber für mich hat der Mix erstaunlich gut funktioniert, weil die auch bei dem Ekelfaktor relativ all-in gehen. Also es spratzt schon ordentlich an allen Ecken und Enden.
Ja, kann ich mich leider nicht anschließen. Nee. Ich fand den ziemlich nervig und ich fand auch, der wird im Laufe der, oder im Verlauf der Handlung immer nerviger. Ich finde dieses ausgestellte Kauzige, wir sind jetzt mal so ein bisschen eigensinnig, so ein bisschen spleenig und dann haben wir schön schleimige Effekte, die aber leider alle aus dem Computer kommen und die echt aussehen wie Scheiße. dieser Film ist so pottenhässlich. Man ist wirklich unfassbar. Ich habe zu Markus gesagt, als wir rausgekommen sind, das ist doch eigentlich ein Netflix-Original, oder? Und ich glaube, das beschreibt diesen Film ideal. Also das ist ein Film, den man sich, wenn er am Freitag rauskommt, Freitagabends guckt man den, während man, noch seine Einkaufsliste schreibt am Handy oder nochmal Instagram oder TikTok durchscrollt. Aber wenn man da ein bisschen aufpasst, dann ist das so ein nerviger, so Sammelsurium aus Filmen, die es schon tausendmal gab und die schon tausendmal besser waren. Allerdings hat der Film auch eine Stärke, das will ich hier nicht sagen, ich fand ihn todesnervig, aber die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern, Joe Keery und Georgina Hamilton.
Campbellton.
Sorry.
Joe und Jojo.
Ja, das fand ich, das hatte was Charmantes, weil das hat mich zeitweise tatsächlich so ein bisschen an Clerks erinnert.
Ah ja, okay.
Dieses Nachtschichtschieben mit, das war bei Clerks jetzt nicht unbedingt so, aber dieses zwei Leute, die
einen Job haben,
der sie so ein bisschen nervt vielleicht auch, so ganz normalos, die sich dann aber auch kennenlernen und auch sich näher kommen, was ja dann bei Clerks 2 so ein Thema ist zwischen Rosario Dawson und einem der Clerks-Leute. Oh Leute, ey, heute mit Namen wird's ganz schwierig, ne?
Beiden Clerks-Leute kann man ruhig mal fragen.
Da muss man müsste heute nachsichtig sein. Ja. Das fand ich ganz charmant, weil die haben gut harmoniert und man hat gemerkt, dass da war so ein bisschen, die Funken waren da, das war stimmig, aber ansonsten fand ich diesen Film einfach extrem nervig.
Nee, und das ist auch was mich auch wirklich gut durchgetragen hat, muss ich sagen. Also, weil der auch sehr darauf baut und das auf jeden Fall, also die beiden fand ich echt süß zusammen und deswegen fand ich ihn auch gar nicht so nervig. Also, ich gebe dir auch mit diesem Netflix-Einschlag recht, aber ein bisschen nicht nur beim Look, sondern weil ich den Look in diesem Storage-Ding eigentlich okay fand. Die Effekte, da will ich gleich nochmal was zu sagen, aber genau, also das Netflix-Ding eher auch bezogen auf, was ich vorher schon sagte, das Abhaken von so einer Checkliste, wie man sonst so von Algorithmus getriebenen Netflix-Filmen kennt. Das ist so ein bisschen so. Weißt du, du musst das drin haben und das drin haben und so, das hatten wir am Anfang irgendwie schon. Aber die Chemie von den beiden, also dieser Ansatz ist irgendwie da, das so aufgesetzt quirky eben zu machen. Und ich finde aber, da kriegen die gut die Kurve. Die wirken echt natürlich begeistert von diesem ganzen Shit, der da passiert. Und auch neugierig und auch relativ unaufgeregt, was ich angenehm fand. Also nicht die ganze Zeit,
die nerven nicht.
Die haben mich nämlich nicht genervt. Ja,
und alles drumherum
dadurch, nervt. Dass die so das Herz von dem Ding sind, fand ich es eigentlich nicht so schlimm. Und auch nicht, was drumherum passiert ist. Weil ich dann doch echt, die haben mich durchgetragen und da hatte ich doch echt Spaß. Auch aus dem Grund, was ich vorhin meinte, weil für mich der Mix ganz gut funktioniert hat. Wie gesagt, es ist nichts Weltbewegendes, nichts, was mich begeistert hätte. Aber ich hatte wirklich trotzdem irgendwie Fun dabei, den beiden zuzusehen und hatte Bock auch zu sehen, wie die mit dieser komischen Lage da zurechtkommen.
Du bist ein Herzensmensch.
Ja, ich bin
wirklich ein Herzensmensch, ja.
Gut, ich bin im Gegensatz zu dir auch Stranger Things Fan.
Das kommt auch noch dazu. Vielleicht ist das auch noch eine Ebene, die eine Rolle spielt. Aber ja, ist ja in Ordnung. Ich fand...
Deine Meinung ist auch in Ordnung, Pascal. Dankeschön.
Ja, also ich fand, das war einfach... Also ich war, glaube ich, so... Wie lange ging der? 2 Stunden? Nein, oder?
100 Minuten, glaube ich.
Okay, ja.
Hat sich angefühlt wie 2 Stunden, meinst du?
Ja, also das, wenn du in so einem Film bist, wo dich alles drumherum irgendwie nervt, dann zieht sich das natürlich auch irgendwann, weil es ja dann auch irgendwann ein bisschen was Quälerisches hat und die Gags haben für mich nicht gezündet. Dieses Einbauen dann von irgendwelchen Figuren, die dann nur dazu da sind, dass man irgendwie so einen völlig hässlichen CGI-Effekt nochmal ausspielen kann. Also das ist,
Das ist so leider auch das, was für mich dann den Spaß so ein bisschen geschmälert hat. Wie gesagt, unterm Strich war es doch recht kurzweilig, war ein netter Film-Snack mit zwischendurch, aber die Effekte, das ist auch echt so schade. Gerade wenn du so offensichtlich so eine Hommage an Oldschool-Kino ein bisschen machen willst, dass du dann so auf CGI setzt bei den Sachen. Ja. Und ja, von mir aus bei den Splatter-Effekten, okay, ja, aber was ich auch, das müssen die Leute auch in Hollywood langsam verstehen, es sieht immer scheiße aus, so Hirsche zu animieren.
Ey, das ist Frechheit.
Das ist unfassbar, egal in welcher Budgetklasse aber auch.
Wir haben nicht aus The Ring 2 gelernt.
Wir haben nicht aus The Ring 2 gelernt und es ist auch wirklich seitdem nicht viel besser geworden. Und das hatten wir, glaube ich, bei der Vorschau auf das Jahr haben wir es auch schon gesagt, beim neuen Steven Spielberg-Film, Disclosure Day.
Ja, auf den muss natürlich alle freuen.
Absolut, und der insgesamt wahrscheinlich hoffentlich noch besser wird als das hier, aber diese Viecher sehen da auch absolut schlimm aus.
So scheiße aus, also allgemein. Ich weiß nicht, ob es unbedingt Hirsche immer sind, ich finde Tiere allgemein ist immer so ein bisschen echt.
Ich fand, die Katze ging ja noch, weil es kleiner war. Aber dieser Hirsch, zumal er ja auch so prominent ist und dann auch nicht mehr kaschiert durch irgendwie Dunkelheit oder so. Er ist in einem hell erleuchteten Lagerding da und läuft da die ganze Zeit rum in den Fahrstuhl und macht witzige
Ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie mit Animatronics einfach was hätte lösen können. Ja, ich finde, das sieht immer noch besser und charmanter aus.
Da muss ich ja jetzt nochmal hier Fallout zum Beispiel loben. Also das ist so ein aktueller Fall, wo du echt siehst, klar, justieren die hier und nach irgendwie mit CGI nach und gerade bei den Action-Szenen kommt dann auch mehr CGI zu meinen, aber die haben richtig viel Kreaturenkämpfe auch in der zweiten Staffel jetzt gerade gehabt und da ist so viel handgemacht. Also du siehst, dass diese fetten Skorpione und weiß ich nicht was und Todeskrallen und so, dass die wirklich da waren zum Teil und das hat ganz andere Gravitas irgendwie, dass du da wirklich einfach merkst, da ist eine Bedrohung da. Das fehlt halt bei sowas.
Ja, da sieht Cold Storage natürlich aus wie so eine hingeschissene Bockwurst.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich meine, trägt auch ein bisschen, wenn man es schön reden will, kann man sagen, ist halt noch ein zusätzlicher Trash-Appeal.
Genau, oder hat sowas extra Artifizielles. Also mich hat er sehr stark an den 100-mal besseren Evolution zum Beispiel erinnert. Mit David Duchovny und Julian Moore. Und Stifler.
Wow.
Genau. Und Orlando.
Ja, Jones.
Orlando Jones, yes, yes. Der hat auch das Problem, am Ende kommt ja dieses riesige Head-and-Shoulders-Monster, was auch CGI aus der Hölle ist. Aber gut, da ist es vielleicht auch nochmal Zeit, also der Zeit bedingt, dass der kommt.
Head-and-Shoulders auflöst.
Ja. Aber der macht richtig Spaß, finde ich. Also der hat wirklich sowohl diese Leidenschaft zum klassischen Science-Fiction-Kino, was natürlich auch nochmal irgendwie mit dem Mitwirken von David Duchovny und seiner Akte X-Ding nochmal so ein bisschen eine andere Ebene bekommt. Und er hat auch so tolle Figuren, die einfach Spaß machen. Also allein diese Dynamik zwischen David Duchovny und Sean William Scott und Orlando Jones ist einfach, ich finde, das ist der perfekte Sonntagnachmittag-Film. Den kannst du dir immer und immer wieder angucken, auch obwohl da die Effekte auch scheiße sind.
Ich finde den Vergleich auch gut, aber für mich haben die sogar einen ähnlichen Spaßfaktor. Was bei dir hier nicht so gezündet hat, bei mir jetzt hier nochmal geklappt. Deswegen ist das aber, finde ich, trotzdem eine gute Vergleichsgröße.
Ja, finde ich auch.
Also die haben einen ähnlichen Vibe.
Weißt du, wie viel Budget?
Ich kann alles nachprüfen hier. Ich habe meinen Laptop.
Ich habe meinen Laptop auch, aber ich dachte, du weißt es vielleicht
schon. Was ist ein Budget? Der jetzt, meinst du?
Ja.
Nee, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt schon so weiß. Du kannst ja mal nachgucken und ich kann noch mal kurz zum Hintergrund erzählen, wenn wir schon bei Budget sind. Der Film ist ja von David Koepp oder Kopp oder Kurb, wie man ihn ausspricht. David, was auch noch eine gute, eine interessante Randnotiz ist vielleicht. Also der hat tatsächlich zu richtig wegweisenden Blockbustern in die Drehbücher geschrieben. Jurassic Park, Spider-Man, es war noch irgendwas.
Mission Impossible.
Mission Impossible, genau. Er hat auch ein bisschen Crap gemacht, sowas wie ein Mumienfilm mit Tom Cruise oder so und den letzten Indiana Jones Film.
Ah ja.
Aber er ist auch immer noch gut dabei. Also er hat jetzt zuletzt Black Bag geschrieben von Steven Soderbergh und den neuen Jurassic World Film als großes Jurassic Comeback. Ja, aber ich meine, er ist noch...
Er ist noch ein Name auf jeden Fall, definitiv.
Er hatte so eine kleine Pause im Filmgeschäft, weil er nämlich seinen ersten Roman geschrieben hat und der da hieß, dreimal dürft ihr raten, Cold Storage.
Oh, shit. Es tötet,
hat er den deutschen schönen Untertitel.
Oh, es tötet ist gut.
Und genau, und das war natürlich dann wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis er sich dazu entschließt, den zu verfilmen. Und das ist dann auch passiert. Im Filmgeschäft dauert das natürlich immer eine Weile. Aber er hat ja auch dann selber das Drehbuch geschrieben.
Mhm.
Also hat halt die Essenz wahrscheinlich, ich habe das Buch nicht gelesen.
Bestimmt getroffen.
Aber bestimmt getroffen, zumindest ist es ja, gehen ja die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ist es gut, wenn die Leute, die die Vorlage gemacht haben, selber das irgendwie adaptieren? Aber meistens wissen die ja zumindest, worauf es ihnen ankam bei der Vorlage. Und da hat er ja selber das Drehbuch geschrieben. Regie hat er aber nicht geführt. Ich weiß gar nicht, hat er schon mal?
David Koepp, das finden wir raus.
Ich bin noch drin.
David.
Ja, hat er ein bisschen. Mordecai, wow.
Oh, shit.
Und Premium Rush.
Ah.
Und das geheime Fenster. Und Echoes, Stimmen aus der Zwischenwelt.
Also er hat oh, Echoes? Ja, Echoes ist gut.
Da auch,
und The Trigger Effect.
Ja. Aber ist schon wieder eine Weile her. Also er ist jetzt nicht der, also ist vor allem Autor.
Und das geheime Fenster.
Genau. Und Regisseur ist Johnny Campbell. Der hat vor allem TV-Sachen gemacht. Also er hat, glaube ich, auch schon so ein Alien-Trash-Fun. Ich weiß nicht, Alien-Autopsy. Ich weiß jetzt nicht, wie ob das auch einen ähnlichen Einschlag hat. Aber er hat vor allem TV-Sachen gemacht. Also er hat für
warum sind denn hinter den beiden Filmen Kreuze?
Das ist, glaube ich, immer, wenn die noch rauskommen.
Ah, okay.
Aber ich finde es auch sehr verwirrend. Bei Wikipedia crazy. Ist es so, wenn man irgendwie eine Filmografie aufruft.
Und der englischen Seite.
Genau, sind da so Kreuze dahinter, man denkt, hey, sind die Filme abgesagt, sind die tot, sind die Leute gestorben, die daran...
Ja, das ist Cold, ganze Storage. Cold Storage ist tot.
Ja, Cold Fall. Storage ist tot. Ja, Regie hat aber Johnny Campbell geführt, der hat so Serienfolgen gemacht, der hat Westworld was gedreht, der hat die erste Folge von dieser Dracula-Serie auf Netflix gedreht mit Claes Bang.
Die war sehr gut.
Die ziemlich gut war. Genau, ist halt, ja, ich finde, er macht sein Handwerk auch ganz gut, abgesehen von den crappy Effekten, ne? Vielleicht kann er dafür nichts. Bei einer Sache muss ich aber sagen, fand ich die Effekte nicht so störend und diesen künstlichen Look. Er lockert so ein bisschen das Visuelle auf, indem er immer so auf diese Molekularebene springt. Es sieht verdammt künstlich aus. Es sieht aus wie in einem Videospiel. Aber ich fand das trotzdem
auch so abgeschmackt schon. Boah.
Ja, aber ich finde, er macht zumindest irgendwas. Klar, das hast du schon. Ich weiß nicht, das hast du bei CSI glaube ich auch andauernd gehabt.
Schon Millionen Mal gesehen.
Ja, aber ich meine, das fand ich noch okay.
Ich meine, das ist ja auch ein unfairer Vorwurf inzwischen zu sagen, das gab es irgendwie schon mal. Das ist ja auch völlig in Ordnung, sich zu bedienen. Und Cold Storage ist ja offenbar auch ein Film, der sich auch als Hommage funktioniert.
Ja,
aber es muss schon so ein bisschen irgendwie so ein bisschen Werf, muss es sagen. Ja. Werf. Und das hat der Film für mich nicht gehabt. Auch nicht durch den von uns beiden durchaus geschätzten Liam Neeson.
Gute Überleitung, da wollte ich jetzt nämlich auch so.
Das ist die Frank Elstner Moderationsschule.
Wow, davon kann ich mir mal eine Scheibe abschneiden. ja, das stimmt leider. Also ich war erstmal war ich durchaus überrascht, dass er doch relativ viel drin vorkommt. Es ist ja gerne mal so, dass bei so einem, naja, doch etwas kleiner wirkenden Film die Leute da mal raufgeklatscht werden. Ich meine, der ist natürlich auf dem Poster und so. Aber
ja, ich gehe jetzt mal direkt rein bei kleiner wirklich. Ich habe nicht gefunden, wie teuer der war.
Ja,
ich habe nur gefunden, dass Evolution 80 Millionen gekostet hat. Und
80 Millionen? Wow. Okay. Auch gerade für damals.
Ist ein Blockbuster. Ein Blackbuster.
Also so teuer war der hier auf gar keinen Fall.
Nein?
Behaupten. Also, ich glaube nicht, dass er 80 Millionen gekostet hat. Ja, wenn der Silent Hill 20 Millionen kostet, der vielleicht,
vielleicht 50 Millionen.
Vielleicht 50 Millionen.
Wir sind dann wieder geschockt, wenn dann so rauskommt, ja, 110 Millionen. Ja,
never ever. Und der wird sehr schwer haben, glaube ich, das einzuspielen. Ich weiß nicht genau, ob der jetzt so ein... Das ist halt, an sich bin ich ja auch so froh, wenn doch mal so eine mittelpreisigen Filme noch rauskommen. Du hast ja oft so, dass die in den Streaming-Bereich abwandern.
Auf jeden Fall. Und aber das ist eigentlich auch immer eine schöne Möglichkeit für Filmemacher, sich da noch ein bisschen auszutoben, weil dann eben der wirtschaftliche Druck nicht ganz so hoch ist wie bei 150 plus.
Ja, absolut.
Und dass ja auch nochmal so eine Sparte ist, wo man wirklich Genrefilme auch machen kann.
Ja.
Einfach deswegen mit Budgetfilme küssig, aber...
küssig, aber nicht so lange, wenn sie dann so sind.
Nicht solche.
Ja, aber Liam Neeson.
Liam Neeson. Genau, ich weiß noch, ich stand vor dem Kino und habe mit dem lieben Kollegen von Moviepilot, oder war das mit dir, ich weiß es gar nicht mehr.
Alles eine Suppe.
Habe ich gesagt, wetten wir, dass Liam Neeson nur 10 Minuten auftritt in dem Film. Und es ist nicht so. Ich würde fast sagen, dass der nach den beiden Hauptdarstellern.
Ja, also er ist nicht zu Unrecht auf dem Poster, genau. Neben den muss man sagen. Also wir haben ja den Prolog schon angesprochen, der relativ lang ist. Dann hat er nebenher noch so eine parallele Handlung im Grunde, wo er auftritt.
Wo er telefoniert,
das mögen die Leute auch.
Durchgehend telefoniert, ja.
Und dann läuft es natürlich unweigerlich, das sieht man auch im Trailer schon, dann doch irgendwie mit den beiden anderen wieder zusammen.
Das ist...
So. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ist das jetzt ein Spoiler, wenn wir das so...
Nein, scheiß drauf. Ich muss da jetzt mal so ein bisschen ausholen.
Ja, also wenn ihr wirklich ganz unbefangen...
Ja, dann macht jetzt mal so für 5 Minuten die Ohren zu.
Ja.
Ich arbeite ja jetzt seit fast 5 Jahren bei Filmstarts.
Wow, du hörst ja wirklich ganz schön aus.
Und seit fast 5 Jahren kommt gefühlt jedes Jahr eine Meldung, wo wir darüber schreiben, dass Liam Neeson seine Actionkarriere an den Nagel hängen möchte. Und dann auf einmal dreht er doch noch 5 Actionfilme jedes Jahr, wo er natürlich immer ein bisschen steifer wird, hat jetzt auch nicht mehr die wahnsinnig großen Choreografien, aber er ist schon immer noch dabei und macht immer noch seine Action und macht auch viel immer noch selber, auch mit fast 80 Jahren. Ich glaube, der ist ja wirklich schon über 75 oder so, ne? Der ist 76, schon, 77?
Fortgeschritten. Mir fällt es gleich ein, glaube ich.
Ja, 73. 73, okay, über 70. Und jetzt haben wir den Film, wo er es durchzieht. Wo er sagt, ich bin kein Actionstar mehr. Und das fällt ihm mitten im Film dann auch ein. Denn
es wird im Prolog etabliert quasi.
Genau.
Der tritt dann in Effekt mitten im Film.
Nachdem er quasi die ganze Zeit irgendwie telefoniert mit einer... Was ist es eigentlich mit dem Militär?
Auf jeden Fall bei der US-Regierung irgendwas, weil er ja vorantreiben will, dass da irgendwie Scheiße am Dampfen ist und die nehmen ihn nicht so.
Und sie ist die Einzige, die irgendwie auf seiner Seite ist. Und da gibt es übrigens noch einen sehr schönen Mini-Auftritt von Richard
Brake,
ja, den ich sehr, sehr schätze. Den habe ich am Wochenende erst wieder bei Black Dahlia in einer Mini-Rolle gesehen. Mhm. Richard Brake ist super, hat geiles Gesicht.
Ja. Night King unter anderem aus Game of Thrones.
Unter anderem. Ja. Und jedem Rob Zombie-Film und also wirklich toll.
Er wird für sein Gesicht gecastet.
Ja, nicht despektierlich gemeint, das ist eine Charakterfresse.
Naja, auf jeden Fall, genau.
Charakterfresse. Absolut,
nur im positivsten
ja,
Sinne.
Genau, und es ist dann so, irgendwann trifft Liam Neeson wirklich an diesem Storage-Ding ein, mit einer dicken Wumme in der Hand.
Generell gut ausgestattet, ja. Dick wie eine Burgwurst.
Und was wird er dann vom Rückstoß umgeworfen?
Ah, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, aber
ich meine schon, oder?
Ja,
er ballert dann. Und wird dann vom Rückstoß umgeworfen, hat dann Rückenschmerzen.
Ja, auf jeden Fall liegt er auf dem Rücken.
Und er liegt dann auf dem Rücken und kann nichts mehr machen.
Ja.
Da ist das Ding durch. Und das
also passiert, er macht noch ein bisschen was.
Aber er liegt einfach auf dem Rücken. Er sagt dann noch so, ja, genau. Aber das wird ja im Prolog etabliert, dass er Rückenprobleme hat. Deswegen Rückenprobleme.
Ja. Und das ist leider echt schade. Also genau, es ist wahrscheinlich auch wirklich so beabsichtigt, dass es so ein augenzwinkernder Meta-Kommentar ist, Liam Neeson macht im hohen Alter immer noch so viel Action und der will ja eigentlich aufhören und so. Wir knocken ihn jetzt einfach für den Showdown aus, aber es ist leider in dem Zusammenhang echt ein bisschen ernüchternd, weil es halt komplett anders aufgebaut wird.
Ja.
Es baut eigentlich darauf hin, dass du ihn dann nochmal mit aufräumen siehst.
Genau, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem auch des Films, so dieses, wir machen das alles so ein bisschen quirky, so ein bisschen Augenzwinkern und jetzt haben wir Liam Neeson da und machen jetzt so, wir haben jetzt unseren Rambo hier und natürlich kippt der Opa um, wenn er mal eine Salve abfeuert. Liam Neeson ist toll, aber das hat einfach nicht funktioniert, das war einfach irgendwie unangenehm anzusehen.
Ja, also ich muss sagen, ein bisschen einschränkend, in einer Hinsicht funktioniert es natürlich trotzdem irgendwie, weil es darum geht, dass die Sache geregelt werden muss von diesen beiden Normalos und dann sind sie dann doch wieder relativ konsequent, dass sie das machen.
Genau, aber die hätten das ja innerhalb des Storage regeln können und er draußen die Viecher abwehren, so, weißt du?
Ja. Er macht es ja auch noch dafür relativ souverän, aber trotzdem, dass er da die ganze Zeit im Rücken da liegt, das ist schon echt ein bisschen enttäuschend. Also das hat man sich anders erhofft. Wie gesagt, in gewisser Weise ist der Film damit konsequent, aber es ist irgendwie ein bisschen schade. Also,
ja, es war cringe.
Und das ist die Frage, ob Liam Neeson damit jetzt endgültig gesagt hat. Ja.
Ich weiß gar nicht, was die nächsten Projekte sind, ob da man kann ja mal so ein bisschen.
Kanone 2.
Wir können ja vielleicht mal unsere Punkte jetzt einfach. Ich glaube, das war es jetzt auch zum Thema. Dann können wir mal so ein bisschen auf Liam Neeson und.
Beziehungsweise noch ganz kurz, weil er so ein bisschen daran anschließt. Du hast ja auch erstaunlicherweise noch so Gastauftritte von anderen Legenden in diesem Film. Du hast einerseits Vanessa Redgrave, die auch schon, glaube ich, jenseits der 90 oder so ist.
Mhm.
Und weil tatsächlich auch die Schwiegermutter von Liam Neeson war, interessanterweise, bevor seine Frau gestorben ist. Tatsächlich. Natasha Richardson, will ich jetzt meinen, sagen. Nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, ist ja auch Genau, Natasha Richardson, da ist Vanessa Redgrave die Schwiegermutter, die spielt jetzt hier mit, große Hollywood-Legende, Blow-Up, ganz viele andere Klassiker gemacht. Und Leslie Manville, das ist, spielt quasi hier die Partnerin von Liam Neeson, die auch sehr viel gemacht hat. Und zuletzt so Maleficent, Seidene Faden und sowas. Und
ja, Queer
war sie auch, ne?
Ja.
Glaube ich. Ja, also da hast du auch wirklich, das ist aber auch echt so ein bisschen so, du bist halt kurz, also wenn du ein bisschen Klassiker unterwegs bist und was mit denen anfangen kannst, erstmal erstaunt, dass die in dem Film sind, aber die bleiben halt mit ihren Rollen auch nicht so hängen. Also das ist so ein bisschen diese, fast wie bei Liam Neeson, noch ein bisschen schlimmer, weil Liam Neeson zumindest so ein paar coole Momente hat. Ja, ist nett, dass die dabei sind, aber so kriegen auch nicht so richtig was zu tun.
Ja, ist vielleicht auch das falsche Publikum, um die einzubauen.
Aber das ist ein Ding, ne? Stimmt eigentlich. Also die können auch mit denen jetzt nicht. Ja, Liam Neeson ist natürlich auch irgendwie heute im Publikum.
Ja, Liam Neeson funktioniert schon.
Karriere,
genau.
Aber dass die so dabei sind, wie gesagt, es ist irgendwie cool, dass sie die dafür gewinnen konnten, aber so genau warum und denen richtig was zu tun zu geben, gibt es irgendwie nicht.
Ja.
Ja, aber gut. Du wolltest schon zur Wertung gehen. Das wollte ich nur noch kurz einschieben.
Das war gerne völlig richtig. Ich hatte die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Ja. Da kommen wir wieder dazu, dass hier nicht so viel hängen bleibt.
Ja. Ich kann ja mal anfangen. Für mich ist das ein 1,5-Sterne-Film gewesen. Ich fand den leider sehr nervig, auch wenn ich die Chemie zwischen ich sag die Namen jetzt, oder soll ich es nochmal versuchen? Jay Keery?
Mach erst mal weiter, bevor ich dich berichtige.
Jay Keery und Georgina Campbellton?
Fast.
Okay.
Waren nur zwei kleine Fehler jeweils drin.
Nämlich?
Joe Keery und Georgina Campbell.
Aha.
Aber ich habe vorhin Campbellton gesagt, um mich zu verwirren.
Ah, okay. Sorry. Joe Keery und Georgina Campbell.
Ich habe diesen Ärger gesät vorhin.
Ja. Die mochte ich, die hatten Charme, die haben mich, wie gesagt, so ein bisschen an das Clerks-Ding erinnert. Daran kann man sich festhalten und sich so durch den Film ziehen lassen. Bei mir hat das nicht funktioniert. Ich fand ihn nervig.
Ja. Ich bin tatsächlich, aufgrund der Sachen, die ich so gesagt habe, und das klingt jetzt viel mehr, klingt jetzt fast begeistert, aber bei doppelt so vielen Punkten.
Also
auch in meiner Kritik.
50 Punkte.
50 Punkte. Ich habe in meiner Kritik auch 3 von 5 Sternen gegeben. Ja, wie gesagt, die Chemie hat für mich dann wirklich noch mehr getragen und ich hatte auch sonst echt wirklich ganz gut Spaß mit den Sachen, die da so passieren. War schon ein wilder Mix aus so Zombie-Horror und Splatter-Spaß, der ganz gut gezündet hat bei mir. Aber eben jetzt nichts Weltbewegendes. Also es ist, ich glaube, wir haben, wie gesagt, ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gemerkt, wir haben es noch ein bisschen was zusammengekriegt. Aber ja. wir hatten schon Probleme, das jetzt nochmal irgendwie so richtig Revue passieren zu lassen.
Man muss ja auch nochmal dazu sagen, wir volle Transparenz, wir hatten ja eigentlich auch schon einen früheren Termin angesetzt und dann bin ich krank geworden.
Ja.
Konnten wir leider nicht wahrnehmen. Mir ging es schlecht.
Ja, das ist ein Pilz. das kommt noch dazu. Aber ja, also aber das liegt eben auch in dem Fall nicht nur an uns, sondern auch an dem Film. Also da bleibt einfach nicht so viel hängen. Aber ich fand den süß, der macht Spaß, tolle Chemie. Es ist nur was, wir empfehlen ja eigentlich immer einen Kinogang, aber ich würde sagen, es ist jetzt für mich...
Wir empfehlen trotzdem.
Trotzdem,
wir leben das Kino und wenn ihr so einen Snack haben wollt, nicht so viele Ansprüche daran habt, vielleicht so 90 Minuten mit euren Kumpels und Kumpelinen.
Ja, wenn euch Evolution gefallen hat und ihr über schlechte Effekte hinwegsehen
könnt. Wenn ihr mal wieder so einen Sci-Fi-Quatsch einfach gucken wollt, dann sag auch ich, also ich sag immer, geht ins Kino.
Ja, dann tut es nämlich keinem weh aus der
Warte. Es tut aber auch nicht weh, wenn ihr es zeitlich nicht schaffen solltet und ihn dann bei Netflix in einem Jahr guckt.
So hast du es viel besser formuliert, als ich gerade vorhatte.
So,
Ja, absolut. Das wäre
Das Fazit. Und ich habe jetzt mal bei unserer Seite des Vertrauens, filmstarts.de.
Wow, was ist denn das für eine Seite? Erzähl mir mehr davon.
Das ist wirklich eine, das kann ich,
ins Stocken, ne? Da bleibt die Spucke weg.
Da bleibt mir die Spucke weg. Ja. Habe ich mal geguckt, was der Liam als nächstes so plant.
Guck mal
und
bei Filmstarts.de und ich gucke bei IMDb, die ist nicht so gut wie Filmstarts.de.
Ja. hier steht, sein nächster Film ist The Mongoose.
Der steht ja auch. Als Ryan Fang Flanagan.
Genau. Inszeniert vom Stunt-Double von Liam Neeson.
Ah, echt?
Ja.
Mark Van Wanselow?
Jo. Und interessant besetzt, Marisa Tomei und Ving Rhames.
Wow.
Keine Ahnung, warum es da um Mangusten geht, aber es ist auf jeden Fall ein Actionfilm. Finde ich das ganz schnell raus? Die Bevölkerung schaut sich das Spektakel. Was ist hier nochmal? Ein Kriegsveteran Verfolgungsjagd.
Verfolgungsjagd. Der verlässt irgendwie einen Tatort und in einem.
Ah, das ist dann Mustang. So, genau, so dieses, was man auch oft aus dem Fernsehen kennt in Amerika, genau. Dass die Verfolgungsjagden ja wirklich live gezeigt werden bei Cops oder so. Darum geht's.
Wahrscheinlich wird Liam Neeson der Veteran sein.
Der wird wahrscheinlich. Und
diesmal darf er nämlich Auto fahren, dann muss er nicht.
Stimmt, ja, stimmt. Oh, das durfte auch schon bei diesem Actionfilm, der in.
Ja, dieser. In,
Retribution.
Retribution. Der auch schon in Deutschland. War der Originaldeutsch? War es nicht dieser Steigt nicht aus mit
Wotan? Das kann sein, ja. Ah, mit Wotan Wilke.
Ja, ja. Ich weiß aber nicht, ob das deutsches Original war, ehrlich gesagt.
Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich französisches Original.
Ich denke auch,
oder sowas.
Dass es nicht das Original war.
Genau. Und dann, danach steht bei Filmstarts Narcosub.
Wow.
Narcosub?
Das steht ja nicht.
Narcosub ist ein Tony Scott-Projekt. Mit Liam Neeson. Die
Tony
Nachricht
Scott?
Ist von, ja, ein Tony Scott-Projekt, was er mal machen wollte, ist von 2015 okay. Bei Filmstarts, aber ja, der Film ist bei Filmstarts für 2026 angelegt.
Ja,
also
das ist, glaube ich, nicht mehr aktuell. Wahrscheinlich ist es mit Tony Scott leider, Gott hab ihn selig, gestorben.
Ja, Doug Liman sollte übernehmen.
Okay.
Na, Gott sei Dank. Ja, und
hast
dann steht bei mir für 2033 endlich die Rückkehr von Nels Coxman, nämlich Hard Powder 2.
Das steht auch nicht.
Aber Hard Powder 2 ist ja schon fix, oder?
Ich weiß nicht. Hier steht, so, wenn wir schon sind bei Fortsetzung von seinen Actionfilmen, Run All Night 2 steht hier noch mit dabei.
Never. Hast du den ersten gesehen, Run All Night?
Ich muss bei Liam Neeson echt überlegen.
Ist der mit Joel Kinnaman?
Ja.
Der ist nice.
Der ist cool, ja.
Ja, der ist nice.
Der ist cool, aber ich weiß auch nicht, ob sie davon jetzt wirklich... Was, das scheint offenbar relativ...
Der ist fix.
Der fix zu sein, der ist schon in der Postproduktion, glaube ich. Das ist Four Kids Walk into a Bank. Mystery-Komödie steht
hat Filmstarts noch nie von gehört.
Ja, aber sag das doch nicht so offen. Leg das doch nicht offen, unsere Datenbank-Lücken. Ja, da geht es um Banküberfall quasi.
Ach was.
Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
Und Lieben...
ich weiß nicht, wen Lieben spielt.
Wahrscheinlich den Wächter oder so, ne?
Muss ja, kann er nicht, er ist wahrscheinlich nicht die junge
Truppe. Oder ein Berater.
Er ist bestimmt keines der Four Kids, die in die Bank walken. Ja, aber es ist...
Also in Nackte Kanone hat er auch ein Kind gespielt.
Das ist wahr, das ist wahr.
Auch herrlich. Sehr eindrucksvoll.
Ja, sehr, sehr gut. Rolle fürs Leben. genau, es sind noch ein paar Sachen, also einige Sachen auch in der Vorproduktion, aber ich gehe noch auf eins ein, was in der Postproduktion ist, weil die sind dann sicherer. Bei der Vorproduktion kann es immer noch sein, dass daraus nichts wird. Hier steht noch Hotel Teheran.
Oh, Terroranschlag, ja. Oder was?
Ja, ich glaube, warte mal. Ich lese einfach so vor, also jetzt versucht es nicht in meinen eigenen Worten. Also bei IMDb steht, desillusioniert vom Ende des Krieges in Afghanistan macht sich eine Gruppe in Ungnade gefallener, vom Krieg gezeichneter Ex-CIA-Mitarbeiter auf den Weg nach Teheran, um eine lebensverändernde Rechnung zu begleichen.
Ja.
Ja. Gut, Kriegs-Actioner.
Zachary.
Ja, mit ihm und Shazam.
Ja, und Elnaz Noruzi spielt da die Hauptrolle.
Was du sagst.
Bekannt aus Kandahar mit Jerry.
Jerry Butler. Ja, aber machen eigentlich Gerard Butler und Liam Neeson mal einen Film zusammen? Haben die schon einen? Haben die schon einen Film zusammen?
okay, lass uns mal überlegen. Gerard Butler und Liam Neeson, haben die schon einen Film zusammen? Wäre eigentlich ein Match Made in Heaven.
Oder?
Nee, ich wollte jetzt gerade sagen, dieser Catherine Bigelow, das war ja Harrison Ford.
also wenn nicht, dann wird's, und selbst wenn, dann wird's mal wieder Zeit. Sag ich, aber mir fällt jetzt auch keiner ein. Wenn es doch einen gibt, dann sagt uns das gerne nochmal, was wir jetzt nicht auf dem Schirm haben.
Haben sie nicht, wird Zeit, also ja.
Oder? Also gerade jetzt beide in ihren, das wäre Hammer.
Ja, also wär cool. So. Ja. Auch so vielleicht so ein Rambo-Ding mäßig, dass Liam Neeson der Ausbilder von Gerard Butler ist und Gerard Butler muss fliehen. Da kann ich euch die Stunde des Jägers nur wärmstens ans Herz legen mit Tommy Lee Jones und Benicio del Toro. Der ist geil, der ist so geil. Von William Friedkin.
Der ist krass.
Knutschi an William.
An William sowieso.
Ja.
Genau. Hier steht noch irgendwas mit Love is not the answer. Da ist er aber wohl nur angeblich dabei. Neben seiner Nackte Kanone-Star, Co-Star Pamela Anderson.
Pam.
Regie Michael Cera.
Oh.
Ja.
Das könnte funny sein.
Irgendwas über eine alternde Schauspielerin.
Oh ja. Mhm. Machen wir mit.
Vielleicht spielt er sich da selber in einem Cameo oder so.
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Die sind doch zusammen jetzt, oder nicht?
Die sind vielleicht. Mhm. Ja, hoffentlich kommt Nackte Kanone 2 irgendwann noch.
Oh, ja, der war doch erfolgreich genug und der kam doch so gut an. Und er war so toll.
Aber das macht er auch gut, ne? Also das, die ihn jetzt so aus seinen Actionfilmen kennen, glauben das ja immer nicht. Aber so Comedy hat er schon auch, kann er auch.
Ja.
Ich meine, der hat ja immer trotzdem seinen grummeligen Charme. Das ist auch eigentlich eine dankbare Rolle. Er macht ja fast das Gleiche wie immer, bloß halt.
Genau, spielt in einem anderen Kontext einfach. Genau.
Mit dieser zusätzlichen Ebene.
Ja, das ist ja quasi die alte Leslie Nielsen-Schule, ne? Ja. Also.
Aber es wird halt so sein, dass das jetzt trotz dieses Einschlags nicht das Letzte gewesen sein wird, was wir aus seiner Action-Karriere bekommen haben, offenbar, Liam Neeson. Wir haben es gerade quasi anhand. Nicht unbedingt anhand von Filmstarts, aber anhand der IMDb.
Ja, bewiesen. Wir kriegen noch ein bisschen was. Und das ist auch in Ordnung. Er soll machen, was er will. Er hat so viel geleistet.
Absolut. Also, und aber wie gesagt, ich sehe ihn auch immer noch gerne, auch wenn er 100. Mal irgendwie als Ein-Armann-Armee.
Ich habe ja die wichtigste Frage. Meinst du, dass Liam Neeson noch einen Oscar bekommt?
Ja.
Kommt noch mal eine Liam Neeson-Rolle? Also du weißt, also so eine, also Oscar-Schindler-mäßig?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich könnte es mir vorstellen, das wird ja auch gern, mag Hollywood ja gerne, wenn Leute dann erstmal doch andere Sachen machen und dann irgendwie nochmal zurückkommen.
Mm.
Ich weiß nicht, ob er selber Bock drauf hat, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie so seine...
Er macht nur noch so Genre-Dinger. Einfach. Ja. Mm.
Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich könnte es mir vorstellen. Also er hat bestimmt auch noch... 10 gute Jahre.
Oder mehr. 20. Vielleicht auch 20, genau. Ja. Ja, aber er hat ja, vergisst man ja vielleicht auch immer so ein bisschen, also die Ursprünge sind ja wirklich beinhartes Arthouse-Kino.
Ja, Star Wars Episode 1.
Zum Beispiel, genau, wo er herkommt.
Nee, aber absolut. Also
deswegen.
Verdient hätte er es. Das Zeug hat er ohne Frage, das ist klar. Und ja, es ist nach wie vor umso krasser, was er für einen Turn hat gemacht.
Aber nur einmal nominiert, oder?
Ja, das kann gut sein.
Für Oskar Schindler, denke ich, ne? Für
denke ich, aber er hat es auch für andere Sachen auf jeden Fall verdient, deswegen.
Ja. Wir gucken mal,
ja. Das zu Liam Neeson. Wie sieht es sonst so aus? Freust du dich noch auf andere Sachen?
Auf andere Liam Neeson Sachen?
Auf andere Sachen?
Nee. Doch, ich freue mich.
Nee, aber was haben wir denn nächste Woche eigentlich?
Was haben wir nächste Woche im Podcast?
Ja.
Also
der ist jetzt...
Also nee... Das wäre eigentlich der nächste Woche, weil...
Nein, wir müssen uns immer in die Lage unseres werten Publikums hineinversetzen. Genau. Die hören das, wenn das in der Woche vom 19., wenn der Film rauskommt.
Warte, ich checke ab. Scream 7.
Schon?
Ja.
Wow.
Ja, mache ich mit Christoph.
Wow. Ja, die beiden Scream-Nerds.
Die beiden Scream-Nerds, ja. Absolut.
Schön.
Ich gucke mal gerade, ob ich mich jetzt hier nicht täusche, weil... Man nimmt ja nicht immer so auf, wie es ausgestrahlt wird, ne? Man macht ja immer so ein bisschen hin und her. Und
ja, die, aber es haut hin, ist schon näher, als man denkt.
Tatsächlich, ja. Ja. Und danach kommt eine Ausgabe, auf die ich mich sehr freue, weil ich mich auch ungemein auf den Film freue. Hoppers.
Ja. Da werde ich dann zugegen sein. Wahrscheinlich. Mm. Da muss man ja sagen, ich hätte den eigentlich auch schon gesehen zum jetzigen Zeitpunkt, aber... Die S-Bahn in Berlin, wie sie gerne mal so ist.
Hat dir den Mittelfinger gezeigt.
Hat mir den Mittelfinger gezeigt, wie sie es gerade fast bei jeder Gelegenheit im Winter macht. Yeah. Und ich bin nicht rechtzeitig zur Presseverfügung gekommen. Hab dann nochmal panisch mich mit der PR-Agentur in Verbindung gesetzt. Wird es noch eine Möglichkeit geben, den noch zu sehen? Und die meinten, ja, dann nur noch auf Deutsch. Aber dann dachte ich, ja, ist ja ganz cool, dann können wir die beiden Fassungen vielleicht sogar vergleichen. Und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen Interviews haben mit den deutschen Synchronsprechern.
Genau,
und so.
Also bei Animationsfilmen finde ich es manchmal auch ganz interessant, den Vergleich zu haben.
Ja,
gerade
weil...
Auch weil da ja auch Heidi Klum bei ist, ne?
Genau, deswegen vor allem. Nee, aber weil es ja jetzt wirklich die Situation ist, dass unsere werte Kollegin Chantal den jetzt auf Englisch gesehen hat und ich dann auf Deutsch und dann können wir das gut... Best of all worlds.
Correcto.
Genau. Ja, aber da freue ich mich wirklich drauf. Also ich fand den Trailer eigentlich ganz süß. Ich bin immer noch für sowas zu haben. Und... hier fehlt mir noch, wir sind jetzt schon vom Film weg, ne? Aber ich habe mir noch eine tolle Zitat aufgeschrieben aus dem Film.
Oh ja, das kannst du zum Abschluss jetzt noch sagen, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
Genau, dann sage ich das Zitat und dann verabschieden wir uns. Das beste Zitat aus diesem Film war wahrscheinlich, open your mouth, I wanna throw up in it.
Ja, oder im Deutschen, mach den Mund auf, damit ich reinkacken kann.
Reinkotzen kann.
Ah, reinkotzen kann.
Aber das war wieder Wunschdenken von Pascal, Edition 2026. Da seht ihr mal,
wo hier die Bockwurst hängt. Damit ich reinkacken kann. Dann wäre der Film nice geworden, wenn der Spruch gekommen
ist. Ja, das wäre konsequent. Da muss ich dann wieder an diese, hast du The Studio gesehen?
Nee, leider noch nicht.
Dabei
ist das bestimmt eine Serie für mich.
Ich glaube, das ist sehr eine Serie für dich. Du bist ja jetzt nicht so der große Seriengucker, aber das ist, glaube ich, was für dich. Und da drehen nämlich Johnny Knoxville und Josh Hutcherson, glaube ich, einen Fake-Film, wo sich genau die Zombie-Pandemie oder Epidemie über die Kacke verbreitet. Also die scheißen immer alle Leute an. Das ist genau das.
Mach den Mund auf, für dich. Damit ich reinkacken kann.
Die Zeile würde in diesem Film vorkommen.
Ja. Geil, ey.
Dann, gut, ja, gut, dann haben wir das haben wir auch noch erwähnt, dann haben wir das für alle Fetischisten hier abgedeckt heute.
Ja, wirklich. Also Wir sind jetzt total happy.
Gut. Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, danke. Also Erstmal danke an dich.
Ich danke dir.
Werte Pascal. Danke an euch da draußen. Schreibt uns immer gerne natürlich an leinwandliebe@filmstadt.de. Oh, da muss ich noch ganz kurz erwähnen, das hatte ich eigentlich mir schon lange notiert, das ist ja schon länger her, aber einfach nur schnell noch einen großen Dank an Jasmin, glaube ich.
Oh, Jasmin.
Die uns vor...
Unser Augentrost.
Pünktlich vor unseren Weihnachtsferien quasi, ne?
Ja.
Mehrere Boxen Gebäck zugeschickt hat. Und das war...
Da hat die
unser Herz erwärmt, unsere kalten
Weihnachtsbäckerei Herzen geglüht. Ja, das muss man also wirklich sagen.
Das war alles super lecker. Wir haben uns riesig gefreut. Das war absolut verrückt.
Ja.
Macht sowas nicht. Also macht sowas
macht
gerne.
Sowas sehr gerne, aber fühlt euch nicht gezwungen. Genau, aber wir freuen uns sehr. Sebastian hat sogar einen Insta-Post abgegeben, aber er hat dich leider bei Instagram nicht gefunden. Also wenn du mal... Du kannst ja bei Sebastian auch ohne Instagram mal gucken, was er da Schönes geschrieben hat.
Genau.
Im Dezember, Mitte Dezember.
Und sonst, genau, wir haben dich online nicht identifiziert. Wenn du das nicht willst, ist ja auch völlig okay. Aber wenn du willst, kannst du eins nochmal schreiben.
Dann schreib ruhig gerne mal. Und, genau, oder schick dein Profil durch irgendwie oder so, dass wir...
Aber wir haben uns riesig gefreut. Super, ganz großen Dank. Und sonst, wie gesagt, einfach schreiben, Kommentare bei YouTube dalassen. Da sind wir jetzt auch. Abonnieren.
Genau, ja, ganz
alle
wichtig.
Glocken läuten, die es da
genau,
so gibt.
Kommentiert
an allen Glocken.
Genau, kommentiert schön. Und was ist euer Lieblings-Liam Neeson-Film? Da schreibt das mal in die Kommentare. Können wir vielleicht auch noch den einen oder anderen Geheimtipp entdecken.
Vielleicht, ja. Und sonst habt ihr Bock auf Cold Storage oder habt ihr schon gesehen?
Genau. Schreibt das mal rein.
Das Übliche halt.
Ja. Spotify könnt ihr uns bewerten, Apple Music könnt ihr uns bewerten. Ihr
kennt es doch. Was wollt ihr? Ihr wisst es besser als wir.
Machen wir einen Deckel drauf.
Ja, machen wir einen Deckel. Reicht dann auch für diesen Film. So. Und alles und Liam Neeson.
So, guck mal hier.
Guti. Dann gute Nacht und bis bald.
Und bis bald. Ciao, ciao.